Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. In der heutigen Folge ist jemand zu Gast, der kaum wie ein anderer die HR- und Recruiting-Landschaft in Deutschland prägt. Er ist CEO von Embrace, einer Tochter von Bertelsmann Investments. Mit einem Team von über 570 Mitarbeitenden und Unternehmen wie Studiflix, Ausbildung.de, Vocanto, Milch und Zucker sowie der Embrace Agency formt er die sogenannte Embrace Family und treibt mit ihr innovative Lösungen rund um Recruiting, Retention und HR-Tech voran. Sein Anspruch? Arbeit menschlicher, optimistischer und technologieorientierter zu gestalten. Darüber hinaus ist er seit vielen Jahren mit seinem preisgekrönten Blog und Podcast Saatkorn eine feste Größe in der HR-Community und wurde nicht ohne Grund mehrfach als Top-HR-Influencer sowie als einer der 50 HR-Pioneers ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Gero Hesse. Und schon wieder im Ja klar Podcast und diesmal mit keinem geringeren als Gero Hesse. Gero, guten Morgen, ich grüße dich.
Stefan, danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Unser letztes Gespräch ist lange her, da warst du bei mir zu Gast. Jetzt quasi die Retourkutsche in Anführungsstrichen, freue ich mich sehr drüber und drauf. Mir geht's gut, ich hoffe dir auch.
Ja, danke der Nachfrage. Alles ganz wunderbar. Und du sagst es schon, Retourkutsche mal im positiven Sinne. Genau. Gell? Sonst ist das immer so negativ konnotiert. Aber in dem Fall hatten wir tatsächlich, ich glaube, vor weit über 2 Jahren mal miteinander telefoniert über irgendeinen Connect aus der Szene. Und dann hast du gemeint, hey, komm doch zu mir in den Saatkorn-Podcast, schiebe ich auch bei mir in die Shownotes rein. Und da meinte ich, du, ganz ehrlich, dann kommst du auch zu mir. Und jetzt kommt der Knaller. Wir wollen eigentlich tatsächlich inhaltlich so ein Stück weit über ein sehr ähnliches Thema sprechen, aber heute eher aus deiner Perspektive. Damals war es meine Perspektive, aber zu Beginn, Gero, du hast so viel in HR insgesamt gesehen, wesentlich mehr als ich und alle ZuhörerInnen zusammen. Und damit mache ich überhaupt keine Anspielung auf dein Alter. Im Gegenteil, Gero, ja. Aber was hat dich als letztes positiv überrascht?
Also richtig positiv überrascht war ich, als ich, war das im Februar oder Anfang März? Im März war es, als ich meinen neuen HR Tech Overview auf LinkedIn kommuniziert habe. Weil als wir den zusammengestellt haben, das ist ja immer die Analyse, welche Startups, Firmen gibt's im HR Tech Bereich im deutschen Markt. Mhm. Und als wir da angefangen haben, das zusammenzustellen, war ich felsenfest davon überzeugt, das wird einen totalen Drop geben. Also, weil natürlich die Investments alle runtergegangen sind. Aber was passiert ist, es gibt tatsächlich mehr HR-Startups und Unternehmen und HR-Tech-Firmen als das letzte Mal. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Das hat mich total positiv beeindruckt, dass nach wie vor, trotz schwieriger Zeiten, die ja auch schon länger jetzt nicht ganz so einfach sind, der Markt sich da weiterentwickelt und offensichtlich viele Menschen erkennen, dass durch neue Technologien ganz andere Arten von Produkten, Services etc. möglich sind in HR. Finde ich super.
Jetzt nehmen wir unser Gespräch kurz vor Ostern 2025 auf. Wir sind im April. Wir hatten es gerade auch schon ganz kurz in unserem Vorgespräch. Was drückt aktuell aus deiner Sicht so sehr auf die Gemütslage und dann am Ende des Tages auch auf den Geschäftserfolg, den wir alle so sehr wollen?
Ja gut, das ist, glaube ich, ja relativ leicht erklärt, weil ich hole mal kurz ein bisschen aus. Also ich würde sagen, die Jahre 18, 19, 20, 21, ja, die waren natürlich ab 20 durch Corona bestimmt. Das war erstmal so ein Schreckmoment, der ungefähr ein halbes Jahr in der Szene angehalten hat. Aber dann hat man schnell erkannt, dass Corona in HR durchaus auch ein Katalysator war für mehr Digitalisierung, für andere Möglichkeiten zu arbeiten. Der Fachkräftemangel oder besser gesagt Arbeitskraftmangel hat 2019 den Tipping Point bekommen. Und das hat man sehr stark gemerkt. Also wer in der Szene Geld verdient hat mit Recruiting-Themen, mit HR-Tech-Themen und da nicht gut unterwegs war, ich glaube, der sollte sich einen anderen Job suchen, weil das war wirklich aus der Betrachtung heraus waren das sehr gute Jahre. So, und seitdem ist es abwärts gegangen. Das ging los mit dem bescheuerten, sorry für die Wortwahl, Herrn Putin, der einfach mal so ein anderes Land angreift. Nicht gut, und vor allen Dingen die ganzen Konsequenzen, die sich daraus ergeben haben, waren nicht gut. Energiethematik, die Unternehmen kommen in Schieflage, wir erleben auf einmal Rezession in Deutschland, gab es lange nicht vorher. Das jetzt 3 Jahre in Folge, und das geht fröhlich so weiter, die Ampel zerlegt sich, was vielleicht rückblickend betrachtet gar nicht schlecht war, aber das will ich noch gar nicht beurteilen, weil wir wissen noch nicht, wie die neue Regierung wirklich in Schwung kommt und ob da hoffentlich dann die richtigen Impulse gesetzt werden. Man darf das vielleicht so ein bisschen hoffen, aber we will see. Und dann natürlich der total verrückte Herr Trump in den USA jetzt mit seinem Zollkrieg, der gerade, wo wir jetzt aufnehmen, ziemlich heiß läuft. Auch da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt, aber ich würde mal so zusammenfassen, die Zeiten waren schon mal deutlich einfacher, um Geschäfte zu machen mit Recruiting, HR-Tech und dergleichen, aber das betrifft nicht nur uns. Ich glaube, man muss ein bisschen suchen, bis man Branchen findet, die gerade prosperieren. Ne? Die gibt es natürlich auch, aber das ist, glaube ich, so der Zustand, den man gerade beschreiben kann. Das drückt teilweise auf die Stimmung. Bei mir, es geht so, ehrlich gesagt. Emrace selbst läuft ganz stabil im Moment. Wir wachsen weiterhin. Das erste Quartal 25 war gut. Wir gucken weiter nach Unternehmen, die wir vielleicht auch akquirieren können. Will aber nicht verhehlen, dass auch wir ganz schön am Schwitzen sind und die Ärmel hochkrempeln müssen und in Teilbereichen, da wo es um Agenturgeschäft geht, auch wirklich unter Druck sind. Aber insgesamt sieht das ganz gut aus. Und generell muss ich sagen, bei all dem Gejammer, ich will nämlich gar nicht so ein Jammerer sein, nervt mich immer, jammern kann man immer einfach, da sehe ich auch ganz viel Positives. Ich hatte ja eben schon gesagt, ne, die ganze HR-Tech-Entwicklung, das, was jetzt mit KI alles passiert, wie schnell diese Entwicklung ist, die ganzen Herausforderungen, die wir haben, also man kann das ja auch so betrachten, so spannend wie jetzt war es noch nie. Und Ärmel hochgekrempelt, ran an die Themen. Und wenn die Wirtschaft etwas stabiler wieder wird, dann wird man schnell sehen, Demografie ist im Hintergrund fröhlich weitergelaufen. Digitalisierung entwickelt sich weiter, das ermöglicht neue Geschäftsmodelle. Also ich mache das jetzt schon sehr lange, aber so spannend wie im Moment war es ehrlich gesagt auch noch nie. Also das ist das Positive, würde ich sagen.
Ich würde das tatsächlich auch immer so zusammenfassen, ne? Also das Versuchen, dass auch wenn es nur ein kleines Senfkorn oder so ist, was positiv bleibt, das irgendwie rauszusuchen und dann wieder zu sehen, um da im übertragenen Sinne zu bleiben, ein bisschen bildlich, vielleicht sogar biblisch zu sprechen. Und ich habe mit dem ganzen Zirkus ja so rein gar nichts zu tun, will ich nochmal dazu betonen. Ja?
Bei mir wäre es ja auch kein Senfkorn, das wäre natürlich ein Saatkorn.
Das wäre, schau dir das an, da wäre es das, ja genau, schöner Einwand, Gero, das ist genau richtig. Ein Saatkorn Hoffnung. Da haben wir doch auch schon den Titel für unsere Episode. Wie toll ist das denn?
Sehr gut.
Das passt doch klasse. Ich glaube auch, die Zeiten sind wirklich keine einfachen. Ich will da noch mal einmal kurz einen Schritt zurück machen. Woran erkennst du das auch bei dir, weil du gerade von Agenturen gesprochen hast, von Recruiting-Themen gesprochen hast? Die Angebote, die ihr macht, sind ja wahrscheinlich genau die gleichen. Was kommt von Kundenseite denn zu sagen, nee, ich mach das jetzt nicht? Was passiert da?
Ach, die Kunden sind verunsichert, ne? Also die Gemengelage gerade in der Wirtschaft, ich habe das ja eben auch so ein bisschen anhand meiner eigenen Eindrücke skizziert. Also Hoffnungsschimmer, als im Bundesrat die großen Pakete da verabschiedet wurden, kann man schnell sagen, okay, jetzt wird in die Infrastruktur investiert. Wenn das der Fall ist, wird es auch Arbeit geben. Da werden dann entsprechend auch Leute gesucht, gut für die Recruiting-Branche. Wenn natürlich dann direkt eine Woche oder 2 Wochen später der Trump anfängt, Riesenzölle zu erheben und man weiß ja wirklich nicht, wie das Ganze ausgeht. Also ist da überhaupt ein Masterplan dahinter? Das ist so erratisch, dass man es einfach nicht wirklich einschätzen kann. Ne? Also ich bin da der Meinung, man kann sich in diesen Negativthemen echt verstricken und das führt nicht dazu, dass man bessere Laune bekommt. Das führt auch nicht dazu, dass man gute Ideen bekommt, wie man damit umgeht. Also ich glaube, ein ganz gutes Rezept ist, sich das zwar anzuschauen und anzuerkennen, dass die Gemengelage gerade nicht so einfach ist, aber trotzdem einfach sagen, ja, daran kann ich vielleicht nichts ändern, aber ich kann vielleicht an meiner Vorgehensweise, an meinen Produkten, an meinen Ideen schrauben und was ändern und dann gibt's auch einen Weg nach vorne. Ne? Also ganz so düster möchte ich das gar nicht beschrieben wissen. Also das finde ich auch immer irre, wenn man als Unternehmer sagt, ja, wir wachsen und gleichzeitig sagt man, alles ist nur schlimm. Das kann ja nicht alles nur schlimm sein, wenn man trotzdem noch wächst. Man wächst sicherlich nicht so, wie man sich's mal vorgenommen hat, das ist klar. Aber solange das noch der Fall ist, glaube ich, gibt's keinen Grund zu jammern. Es gibt nur die Überlegung, was kann man besser machen und wie kann man das Schiff sozusagen dahin lenken, dass es nicht gegen den Strom, sondern wieder mit dem Strom fährt, ne?
Ja, ich glaube auch, dass diese Enttäuschungen, die dann daraus resultieren, die manifestieren sich natürlich durch unsere Erwartungshaltung daran, ne?
Und
wenn wir natürlich ein höheres Wachstum erwartet haben und dann ist das Wachstum im Vergleich auf einmal kleiner, Bums, Unglück, ne? Also das ist ja ein ganz einfacher Zusammenhang, den man sich, glaube ich, auch erklären kann. Und ich glaube, dann ist es auch wichtig als Unternehmer oder auch als HR ein Stück weit, weil diese ganzen Strömungen, diese ganzen Einflüsse, die machen ja auch was mit den Führungskräften, mit den Mitarbeitenden, mit uns als Menschen. Und ich glaube, da haben wir auch im HR eine gewisse Vorbildfunktion zu sagen, yes, alles scheiße, alles Mist, aber jetzt kommt das positive Aber. Leute, es hat noch nie geholfen, den Kopf in den Sand zu stecken. Lasst uns doch jetzt mal überlegen, was wollten wir denn immer schon mal machen und haben das immer also wirklich depriorisiert. Jetzt gehen wir es doch mal an, weil wir wissen jetzt genau, okay, Auftragseingang, nächsten 8 Wochen, nicht ganz so easy. Lasst uns doch jetzt mal das und das Thema angehen. Siehst du, ähnlich wie ich, HR auch da in einer Vorbildrolle wirklich zu machen und das den ganzen Kahn so ein bisschen anzuschieben?
Naja, das sehe ich sowieso so. Also man kann ja über die Rolle von HR trefflich streiten. Diese Diskussionen gibt es ja. Also ich glaube, wenn man so ein altmodisches, sehr von Administration und Bürokratie geprägtes HR-Verständnis hat, dann kann man sich so langsam inhaltlich von seinem Job verabschieden, weil diese Themen demnächst keine Menschen mehr machen werden.
Ja.
Das kann man, glaube ich, sehr klar und sehr deutlich inzwischen so sagen. Wenn man dagegen HR als strategischen Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen begreift, und wenn ihr jetzt sagt, ja, ein bisschen abstrakt, was soll das jetzt konkret heißen, dann würde ich sagen, naja, ohne motivierte Mitarbeitende kein Umsatz, so einfach ist das. So kann man die Rolle und so sollte man die Rolle vielleicht verstehen und dann auch zu sagen, was können wir dazu beitragen im Sinne der Unternehmenskultur, im Sinne der Motivation, im Sinne der Fragestellung, okay, wenn wir basierend auf unserer Unternehmensstrategie folgende Ziele in 5 Jahren erreichen wollen, welche Menschen mit welchen Skills, Fähigkeiten, welcher Einstellung brauchen wir denn dann? Und da hat HR natürlich eine Riesenrolle, eine Riesengestaltungsrolle. Da muss man sich die aber auch nehmen und muss sagen, hey, CEO, so ist meine Haltung dazu. Und das muss man dann in der Regel auch in Zahlen, Daten, Fakten übersetzen. Und ab dem Moment ist man messbar und steht unter Druck. Das gehört halt auch mit zur Wahrheit.
Und da fängt das Gejammer dann oft auf HR-Seite, zumindest in meiner Beobachtung, auch an. Ich bin gespannt, wie du das beobachtet hast in all den Jahren, Gero, weil genau dann, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, sagt dieses Wort ja auch schon, dann muss ich Antworten haben, ne? Und wenn ich die dann nicht habe, dann wird es natürlich schwierig und dann wird der Druck auch größer und dann heißt es immer, alle kloppen auf HR rum. Aber wenn wir halt nur in der Opferrolle und im Gejammer verhängen und nicht, ich will jetzt gar nicht so sehr das Bild zurren, dass wir dann Täter werden. Das ist völliger Quatsch, ja. Aber es geht darum, tatsächlich zu sagen, okay, lieber CEO, wir haben folgende Business-Ziele gemeinsam, die will ich verstehen, um dann darauf basierend anzuknüpfen und zu sagen, und das müssen wir jetzt mit unserer Mannschaft machen. Ansonsten kannst du hier den Laden in 5 Jahren abschließen. Braucht es dafür wirklich diesen Sitz am Entscheidertisch, über den wir uns vor 2 Jahren auch sehr explizit unterhalten haben? Da kann ich mich noch daran erinnern. Oder lässt sich das auch irgendwie anders lösen?
Ich glaube, Dinge lassen sich immer auf verschiedenen Wegen lösen. Aber wenn man die Perspektive von HR jetzt mal selber einnimmt, dann würde ich sagen, ja, dann braucht es diesen Sitz am Entscheidertisch, weil sonst wird es zwar gelöst, nur nicht mit HR. So einfach ist das zumindest in meinem Kopf. Ich bin aber da positiver Dinge. Ich habe vor einer Woche eine Veranstaltung in Berlin mitinitiiert, wo wir mit lauter CHROs über die Herausforderungen der Zukunft diskutiert haben. Und Jetzt ist natürlich klar, wer sich für so eine Veranstaltung anmeldet und dann auch sehr offen sich einbringt, der, die hat meistens ja schon das Mindset, über das wir gerade reden. Also du redest dann in der Bubble, die sowieso schon so unterwegs ist. Aber es gibt diese Menschen und davon gibt's auch eine ganze Reihe. Also mein Blick ist durchaus in den letzten Jahren echt positiver geworden, weil das hat bei mir auch was durchaus mit Corona zu tun, wo HR auf einmal so in Fokus gerutscht ist. Das war ja unmittelbar, hatte das was mit Mitarbeitenden zu tun. Wie regelst du das mit Homeoffice und so weiter? Und wer schlau war und diese Dinge gut geregelt hat, der saß ja in dem Moment mit am Entscheidertisch. Und wer schlau war, ist da hoffentlich sitzen geblieben und diskutiert jetzt gerade auch mit, wie man durch die Krise kommt. Ne?
Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Das war damals bei mir tatsächlich auch so. Es war jetzt nicht so, dass ich dann dadurch den Sitz am Entscheidertisch auch mir irgendwie erarbeitet habe. Aber im Grunde genommen haben von jetzt auf gleich alle auf mich geschaut, international. Klar. Und wie kommunizieren wir jetzt die ersten Corona-Maßnahmen? Wie machen wir das? Oh, wie können die Mitarbeitenden ihren Laptop eigentlich alle mit nach Hause nehmen? Das war bei uns damals schon gang und gäbe, grob. Also diese Homeoffice-Thematik, daran entzündet sich ja so ziemlich jede Diskussion. Dann auch in der Nachbetrachtung an Corona, macht man jetzt Hybrid, macht man Remote First oder was macht man denn jetzt alles? Und wir hatten seinerzeit 2020 schon viele gute Erfahrungswerte mit dem Thema Flexible Working Schedule. So haben wir es, glaube ich, damals auch im Englischen genannt. Ne? Und da hatten wir schon, wir hatten da einen gewissen Vorsprung und trotzdem hat uns das natürlich getroffen, weil du als Software-as-a-Service-Anbieter bist du natürlich auch von New Customers abhängig. Und die hatten dann in der Zeit, und das ist, glaube ich, eine ähnliche Zeit wie, also zumindest in der Konsequenz wie jetzt, es war eine, wie du sagst, auch maximale Unsicherheit. Und dann konzentrierst du dich normalerweise als Organisation erstmal auf die Basics. So, und das haben wir dann tatsächlich im HR auch gemacht und wir haben dann ganz noch proaktiver kommuniziert als jemals zuvor. Ich glaube aber, Gero, das muss auch auf den richtigen Nährboden fallen beim Personaler, bei der Personalerin. Ich glaube, wenn diese Kompetenz der strategischen Kommunikation nicht so arg ausgeprägt ist, wird es trotzdem schwierig. Also ich sehe das sozusagen als Katalysator, gehe ich mit, würde aber auch die These aufstellen, gut, du brauchst halt auch ein gewisses Mindset, gewisse Kompetenzen als Personalerin, um das dann auch umzusetzen.
Auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Wer sozusagen nach vorne kommt in einem Unternehmen und eine Position entweder direkt im C-Level oder eine Ebene drunter hat, die bringt ja viele dieser Fähigkeiten oft schon mit, ne? Ja.
Das ist häufig so und das wird leider dann auch, wenn man dann mit C-Leveln sich austauscht, spielt das oftmals leider eher eine untergeordnete Rolle. Ne? Deswegen ist es auch so schwierig, sich da durchzusetzen. Aber auch da kein Gejammer, sondern nach vorne schauen und zu überlegen, wie kann ich denn jetzt in so einer Zeit wie heute mit den ganzen geopolitischen Themenfeldern, die wir schon aufgedröselt haben. Wie kann ich denn jetzt hier den nächsten Schritt gehen und eine meiner überfachlichen Kompetenzen auch ausbauen? Ich frage dich nach einem Tipp für alle ZuhörerInnen hier im Podcast. Was würdest du morgen anders machen?
Im Sinne von Kompetenzaufbau. Also AI-Wissen ansammeln und zwar nicht so knapp. Also das ist in meinen Augen, das wird so eine umwälzende Veränderung noch geben in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Das können wir uns heute kaum vorstellen. Ich war letztes Jahr auf der HR Tech Konferenz in Las Vegas und ich war einerseits überrascht, weil ich das Gefühl hatte, ja, technologisch sind die uns gar nicht so viel voraus, aber Mindset-mäßig, also komplett dieses ganze Thema Agentic AI zu denken und dann zu überlegen, was hat das für Konsequenzen eigentlich für bestimmte Rollenprofile. Da rede ich jetzt auch nicht nur über die Rolle von HR, sondern insgesamt, welche Rollen brauchst du dann in Unternehmen eigentlich noch? Und da werden wir einen riesen Umwandlungsprozess erleben. Also meine Prognose ist, dass auch bei stabilen Wirtschaftsverhältnissen wir in Zukunft einen eklatanten Arbeitskraftmangel haben, und gleichzeitig irrsinnig viele Arbeitslose. Das hört sich erstmal total verrückt an, aber ich glaube, so wird's kommen, weil du halt nicht aus jedem Menschen, der ein bestimmtes Berufsbild gerade verkörpert, einen Data Scientist machst oder jemanden machst, der sehr empathisch mit anderen Menschen umgehen kann. Ne? Also diese Herausforderungen, die sind gigantisch. Geopolitik hast du mit angesprochen. Das ist für mich aber auch irgendwo die Spannung, von der ich gerade sprach. Ne? Also das ist, hört sich im ersten Moment alles schwierig, komplex und oft auch nicht so schön an. Aber daraus ergeben sich immer auch unglaubliche Chancen. Und ich glaube, also mein Naturell ist, dass ich versuche, oder das Naturell versuche ich gar nicht, passiert halt so, automatisch eher denke, ja, what's in it? Was kann man denn da machen? Und da spiegelt sich zum Beispiel auch dieses Jahr im Embrace Festival wieder. Wir haben dieses Jahr ja den Titel Brave New World. Da mir im September letzten Jahres, als ich das mir ausgedacht habe und wir das dann anfingen zu kommunizieren, das Feedback war nicht so gut. Es war eher so, boah, jetzt fangt ihr auch noch an, negativ zu kommunizieren. Ich sage, nee, wir sind in einer Brave New World, aber was sind denn die Lösungen? Was sind denn die Ansätze? Was sind denn die Technologien? Was sind denn die Stories, die Mut machen, um in einer Brave New World bestehen zu können? Und für mich gibt's ein besonderes Highlight da. Ich hatte das Vergnügen, vor einiger Zeit bei Bertelsmann selber im Management eine Fortbildung zu machen. Become a Futurist.
Mhm.
Das war großartig. Das hat gemacht Pascal Finet, ein Mega-Speaker. Ich bin wirklich so ein kleiner Fanboy von dem geworden. Und der hat einen Workshop gemacht auf diesem Management-Meeting. Der war nur eine Stunde lang, weil der war großartig. Und der hatte jetzt das Vergnügen, nochmal 3 Tage auf einem Seminar zu sein. Der wird bei uns sein. Und der beschäftigt sich mit Zukunft. Besser gesagt, der beschäftigt sich mit Zukünften. Weil er sagt, die Zukunft gibt's ja gar nicht, sondern es gibt verschiedene Szenarien. Und in diesem Workshop vermittelt er einfache Techniken, wie man sich möglichen Zukünften eigentlich nähern kann. Ja. Und wie man auch darauf eingestellt sein kann, was dann möglicherweise passieren könnte und was die Konsequenzen fürs eigene Handeln sind. Finde ich großartig. Also es gibt solche Ansätze und Menschen, die einfach gar nicht sagen, das ist alles so schwierig, sondern die eher sagen, ja, das ist sozusagen die Welt, in der wir uns bewegen. Und jetzt, was machst du denn jetzt damit? Und das ist eine Denkweise, die mir sehr, sehr liegt. Das finde ich großartig.
Ah, das ist ein schöner Tipp, da werde ich auch mal genauer drauf schauen, weil ich es tatsächlich leider Ende Juni nicht auf dein Embrace Festival schaffe. Ich habe es letztes Jahr schon nicht geschafft, aber ich denke, nächstes Jahr könnte.
Irgendwann wird es klappen. Ja. Also ich gebe dir noch eine Buchempfehlung. Er hat da ein sehr gutes Buch geschrieben, Disruption. Großartig. Also wirklich.
Packen wir neben dem Embrace Festival und auch den Namen, das packen wir natürlich alles wie immer in die Shownotes rein. Ein kleiner Querverweis hier im Ja klar Podcast sei gestattet an der Stelle, denn bei mir waren in den vergangenen Jahren tatsächlich auch 2 Zukunftsforscher zu Gast. Gehe stark davon aus, dass du die beiden, Kai Gondlach und auch Sven Gaborjanski, wirst du auch kennen oder schon mal über den Weg gelaufen sein. Und ich muss sagen, jeweils die Diskussion, die ich mit den beiden geführt habe, das öffnet nochmal Horizonte, wenn man denn wirklich auch von seinem Charakter her ein Stück weit offen dafür ist, das auch mal zuzulassen, ne? Und dann kommen wirklich ganz abenteuerliche Gespräche manchmal raus, aber die müssen es dann auch manchmal einfach sein, ja.
Ich drehe mich gerade um, weil hinter mir in meinem Bücherregal ist ein Buch von dem Sven Gaborjanski, 2025, so arbeiten wir in der Zukunft. Das Buch ist uralt, der war auch schon mehrfach bei mir in Saatkorn zum Gast. Das Buch ist ziemlich cool. Da stehen viele Dinge drin, die gerade passieren. Ja,
das stimmt. Und das ist das Faszinierende, ne? Wenn man sich dann die Dinge anschaut, die Zukunftsforscher in der Vergangenheit mal gemacht haben über unsere jetzige Gegenwart. Da bist du ja genau in diesem Kontinuum drin, ne? Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und du denkst dir, meine Fresse, warum haben wir den Jungs und Mädels denn nicht schon mal eher zugehört? Weil alles das, was auch mit Demografie, mit Arbeitskraftmangel jetzt gerade wirklich akut zu sein scheint, das ist es nicht, weil das ist alles schon prognostiziert worden, ne? Und wir müssen halt immer erst ins Gewitter reinkommen, um dann wieder rauszufliegen, anstatt vorher schon mal den Kopf einzustalten und ein bisschen in Szenarien zu denken. Ich glaube, das ist eine interessante Kompetenz, die man sich auch als Personaler durchaus überlegen sollte.
Ja, ich halte das für wichtig. Ich meine, das Demografie-Thema an sich ist jetzt eines Zukunftsforschers erstmal in der reinen Analyse nicht würdig, weil das wusste man schon lange vorher, dass das passiert, weil wer halt vor 25 Jahren nicht gezeugt und dann geboren wurde, ist halt heute nicht da. So einfach ist das. Jetzt kannst du natürlich dann solche Entwicklungen mit reinpacken, was ist mit Migration etc. pp., was ist mit Technologieentwicklung, und dann kommen wir in den Bereich der Zukunftsforscher und dann ist spannend, was sind denn dann die Ideen dazu, ne?
So. Ja, und vor allen Dingen, was für mich dann noch spannender ist, wenn man dann diese Ideen hat, was mache ich denn jetzt mit diesen Ideen und wie packe ich das denn an? Also wie kriege ich denn dann gemeinsam PS auf die Straße? Weil ich glaube, daran hapert es dann auch immer noch, ne? Dann diskutieren wir von links nach rechts und überlegen dann nochmal, anstatt dann einfach mal zu starten und zu gucken, was ist denn jetzt der iterative Prozess? Dieses Forward to Fail oder so heißt es, glaube ich, so in diese Richtung. Ich glaube, das ist auch etwas, wo wir uns noch mehr Kompetenz aneignen können. Das ist im HR bei allen Regulatorien natürlich immer nie ganz einfach. Den Kontext darf man nicht vergessen. Das ist mir schon klar. Nichtsdestotrotz einfach mal ausprobieren und das als Piloten zu deklarieren, das hat mir in der Vergangenheit auf jeden Fall nicht geschadet.
Ja, ich glaube, wir haben ja meistens gar kein Erkenntnisproblem, ne? Also, dass Demografie so ist, dass Digitalisierung so ist, etc. pp., das ist ja alles klar. Da werden auch alle sagen, jo, stimmt, ist halt Fakt. Wir haben Umsetzungsproblem. Was machen wir denn jetzt damit, ne? Und da ist dann oft die Fragestellung, bin ich auch risikobereit? Also du hast jetzt gesagt, ich kann ja Risiko minimieren, indem ich einen Pilot mache. Finde ich einen super Ansatz, statt alles sofort nur auf eine Karte zu setzen, erstmal gucken. Aber die deutsche Mentalität steht dem manchmal entgegen, weil wir ja immer absolute Sicherheit haben wollen und alles abgeprüft haben wollen. Und so funktioniert das Leben halt leider nicht, ne? Es ist gut, sozusagen zu erahnen, welche Risiken entstehen, aber da muss man auch mal mutig sein und einfach mal den Schritt ins Ungewisse wagen.
Yes. Das ist doch, wie ich finde, auch ein gutes Abschlusswort, oder Gero? So einfach mal ins Ungewisse reintreten und gucken, was passiert. Ja, das finde ich super. Gero, ich wünsche maximalen Erfolg für Embrace, auch für dein Festival im Juni. Lasst's krachen. Ich weiß, dass ihr das sowieso macht. Ich habe die Bilder vom letzten Jahr gesehen. Das wird wieder richtig gut. Und dann hoffe ich, dass ich es für 26 eingeplant bekomme in meiner Agenda. Wir bleiben im Austausch. Ich danke dir ganz besonders für deine Zeit heute.
Absolut, ganz herzlichen Dank für diese positive Retourkutsche. Hab mich bei dir sehr, sehr wohl gefühlt, Stefan. Und auch dir alles Gute bei deinen zahlreichen Aktivitäten.
Freue mich sehr. Danke dir, Gero. Ciao, ciao. Tschüss da draußen. Das war eine weitere Episode im Ja klar Podcast. Hat dir diese Episode auch so gut gefallen? Dann freue ich mich über dein Feedback, eine Bewertung und das Teilen mit deiner Community. Die nächste Episode, ja klar, nächste Woche Donnerstag. Bleib dran für spannende Gäste und tiefgehende Insights rund um HR, Kommunikation und Führungsthemen. Auf bald!